Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
You know, it's very interesting in China. History is just like a pizza.
Es ist sehr interessant. In China ist Geschichte wie eine Pizza. Jeder greift sich nur sein eigenes Stück. Aber meine Generation hat kein eigenes Stück. Die Generation meiner Eltern hat schon über die Kulturrevolution geschrieben. Es ist also erledigt, abgeschlossen. Wenn ich das thematisiere, sagen sie mir, das ist ein Thema, was dir nicht gehört.
Das sagt die Romanautorin Zhan Jue-Zhan. In ihren Büchern setzt sie sich mit familiären Traumata, Generationskonflikten, weiblichen Perspektiven und gesellschaftlicher Ungleichheit auseinander. Mitte September war sie für ein paar Tage in Berlin, um ihr neues Buch Schwanentage vorzustellen. Und getroffen hat sie meinen Kollege Łukasz Tomaszewski. Hallo Łukasz.
Hallo Emily.
Łukasz, du hast die heutige Folge vom Böll-Podcast vorbereitet. Wie kam es dazu, dass du die Autorin getroffen hast?
Also Anlass war das Internationale Literaturfestival Berlin, das ja in diesem Jahr schon zum 25. Mal stattgefunden hat. Es ist ja eines der wichtigsten Literaturfestivals der Welt. Es gibt Buchpremieren, Lesungen, Paneldiskussionen. Und ich habe dort halt eine Live-Sendung moderiert. Und die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet schon ganz lange mit dem ILB-Festival zusammen. Und in diesem Jahr gab es unter anderem einen Schwerpunkt auf neue Stimmen aus China. Und dazu hat halt auch eine Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung stattgefunden. Davor habe ich sie zum Interview getroffen.
Was ist Zhan Jue-Zhan für eine Person und was würdest du sagen, zeichnet sie auch als Schriftstellerin aus?
Also sie ist 42 Jahre alt, sie kommt aus der ostchinesischen Stadt Jinan und gehört zu den wichtigsten literarischen Stimmen ihres Landes. Repräsentiert, ja, ich würde mal sagen, so eine offene, urbane Literaturszene. Und natürlich zeichnet sie die eher untypische Thematik ihrer Romane aus. Sie bohrt ganz schön tief, muss ich sagen. Es geht da um transgenerationelles Trauma, die Verarbeitung der komplexen chinesischen Geschichte der vergangenen 50 Jahre, aber eben auch um sehr moderne, bisher eher unterbelichtete Themen, wie zum Beispiel Feminismus und die große soziale Schere im Land. Zhan Jue-Zhan, die lebt in Peking, hat aber im Ausland studiert, spricht sehr gut Englisch und verfügt dadurch auch durch so eine Art, ich würde mal sagen, Multiperspektivität, die in China ja nicht selbstverständlich ist. Ihr Werk Cocoon war vor ein paar Jahren ihr internationaler Durchbruch. Da setzt sie sich mit den Nachwirkungen der Kulturrevolution auseinander.
Ich glaube, du musst Kulturrevolution noch mal ein bisschen erklären. Das war ja im China der 60er und 70er Jahre eine Art Feldzug gegen eine vermeintlich dekadente Bourgeoisie mit ziemlich krassen Folgen.
Ja, jeder versucht die Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 in eine Art Infokasten zu pressen, kann wirklich nur schief gehen, viel zu komplex. Und darum kann ich wirklich all unseren Zuhörenden, die den Begriff noch nie gehört haben, einfach nur empfehlen, ja, sich eine Netzwerkrecherche vorzunehmen oder sich ein gutes Geschichtsbuch zu greifen. Wir haben dazu auch noch ein paar Links in unseren Shownotes reingepackt. Ganz kurz runtergebrochen waren es einfach die letzten 10 Lebensjahre von Mao Zedong. Er und seine engsten Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die waren der Meinung, dass nach Jahrzehnten der kommunistischen Herrschaft sich eine Art kapitalistischer Revisionismus breit macht in China. Und diesem vermeintlichen Schreckgespenst haben sie dann den Krieg erklärt. Alte Kader, die seien vom, Zitat, richtigen Weg abgekommen und müssten dafür bestraft werden. Durch eine Welle der Gewalt, ja, eine Art proletarischer Gewalt der Nachwuchsgeneration, sollte die Volksrepublik sozusagen wieder ideologisch und kulturpolitisch von Klassenhierarchien gesäubert werden. So jedenfalls die Idee dieser Führungsriege. Leider endete das Ganze einfach nur im Volksterror gegen Bildungseinrichtungen und Akademiker. Es gab zum Beispiel 10 Jahre lang gar keine Uni-Abschlüsse, Opern wurden verboten, aber es kam noch viel schlimmer, denn es kam dann auch zu Deportationen, ganz viel Denunziantentum und Volkstribunale, die absolut willkürlich unliebsame Personen hingerichtet haben. Das nahm einfach solche Züge an, dass Kinder ihre eigenen Eltern in den Tod schickten. Und China ist sehr groß, das wissen wir. Und deshalb waren einfach Millionen Tote das Ergebnis dieser Kulturrevolution.
Also wirklich ein absolut traumatisches Erlebnis in der Geschichte von China. Wenn ich jetzt darüber schaue in das heutige China, dann lass mich raten, die Kulturrevolution wird jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr wirklich kollektiv erinnert.
Richtig, und das ist halt das Besondere an Zhang Yuran. Sie hat sich dieses schwierige Thema in ihrem Roman Cocoon vorgenommen. Ich habe Zhang Yuran gefragt, woher ihr Interesse für die chinesische Geschichte stammt.
I studied in Singapore for 5 years. I entered the university there and after that I went back to China.
Ich habe 5 Jahre lang in Singapur studiert, kam nach China zurück und habe festgestellt, dass ich nicht mehr viel über die chinesische Gegenwart weiß. Und ich habe auch festgestellt, vielleicht muss ich mehr über die Vergangenheit wissen, um die Menschen um mich herum zu verstehen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, herauszubekommen, was während der Kulturrevolution in meiner eigenen Familie passiert ist. Ich habe viele Gespräche mit Menschen aus der Generation meines Vaters geführt. Mein Roman Cocoon war eine Chance für mich, mehr über die Geschichte zu lernen.
And I knew better about the Cultural Revolution. Cocoon was an opportunity for me to learn the history.
Ich denke, was sie hier so beschreibt, kennen wir aus der deutschen Nachkriegsgeschichte ganz gut. Das Verdrängen und Verschweigen des Geschehenen, des Unsagbaren durch die Generation des Zweiten Weltkriegs und dann eben dieser große Wille der nachfolgenden Generation. In Deutschland waren das ja die 68er. Endlich die Wahrheit zu erfahren.
Ja, das ist die große Frage nach dem Warum. Immer auch die Frage, warum man selber als Nachkomme, als Kind so ist, wie man ist und sich so fühlt, wie man fühlt. Also das, was aktuell in Europa in Film und Literatur auch als transgenerationales Trauma, als richtiges Genre immer beliebter wird. Manchmal braucht es ja sogar ein paar Generationen, 2, 3, um diese Traumata zu verarbeiten.
Ja, auch weil die traumatisierte Generation nicht sprechen will oder nicht sprechen kann, oft einfach verstummt ist. Und Zhang Yuran, die sagt, in meinem Buch wendet sich eine ältere Person an die jüngere und sagt, warum willst du das eigentlich alles wissen? Gibt es in deiner eigenen Generation nichts Bedeutendes, mit dem du dich beschäftigen kannst? Und ich habe Zhang Yuran gefragt, ob sie in Literatur vielleicht so eine Art mögliche Kraft sieht, um diese übersehene historische Perspektive freizulegen.
Literature can let the silent speak, like the James Joyce said, right? The dead, we are living in the dead, right? Among the dead. So
Literatur kann die Stummen sprechen lassen. James Joyce hat mal gesagt, wir leben mit den bereits Verstorbenen. Die Stummen können sowohl die bereits Verstorbenen sein, aber auch diejenigen, die sich entscheiden, stumm zu sein. So wie manche meiner Eltern- oder Großelterngeneration. Sie bevorzugen es zu vergessen oder unserer Generation nicht ihre Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, es ist wesentlich, dass wir diesen Dialog haben durch Literatur. So bekommen wir eine Verbindung zu ihnen und lassen sie sprechen. Nicht in der Wirklichkeit, hier ist es unmöglich, aber in der Literatur kann dieser Dialog passieren.
Not in the reality, it's impossible maybe, but in literature, this kind of a conversation can happen.
Also, durch Literatur, Belletristik, imaginierte Dialoge stellt die Autorin eine Art Brücke her zwischen ihrer eigenen Generation und der Generation ihrer Eltern und Großeltern.
Soll das dann individuell passieren, also jeder für sich, oder will sie damit wirklich auch eine Debatte anstoßen?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie sagt beides. Aber die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte sei dabei sozusagen eine Voraussetzung, eine Art erster Schritt. Sie habe in der Recherche für Cocoon viele Gleichaltrige befragt, ob sie denn eigentlich die eigene Familiengeschichte kennen. Und eigentlich kannte sie niemand. Und das sieht Zhang Yuran aber als eine Voraussetzung für eine richtige Debatte.
Mhm. Und wie sind die Reaktionen der betroffenen Generation auf das Buch?
Sie reagieren am ehesten mit einer Art Befremdung, Distanz und passiver Abwehr.
You know, it's very interesting. In China, history is just like a pizza. So everyone just grab the one belong to them. And for my generation, the pizza is has been run out of. So for us, we don't have our own pizza.
Es ist sehr interessant. In China ist Geschichte wie eine Pizza. Jeder greift sich nur sein eigenes Stück. Aber meine Generation hat kein eigenes Stück. Die Generation meiner Eltern hat schon über die Kulturrevolution geschrieben. Es ist also erledigt, abgeschlossen. Meine Generation darf diese Seite der Geschichte nicht mehr aufschlagen. Wenn ich das thematisiere, sagen sie mir, das ist ein Thema, was dir nicht gehört. Warum beschäftigst du dich damit? Du bist doch gar keine Zeugin. Also ist das gar nicht authentisch. Das denken wohl die älteren Leser. Aber ich möchte sagen, wir sind die Zeugen der Zeugen. Das ist wichtig, denn während der Kulturrevolution wurden sie traumatisiert. Wir können die Spuren sehen, die es bei ihnen hinterlassen hat, wie sie beschädigt wurden.
We could see the impact on them, how they were damaged.
Ich finde, sie beschreibt dieses Phänomen hier sehr schön. Also die älteren Generationen wollen keine alten Wunden aufreißen, sondern nach vorne schauen, eben vergessen. Und die chinesische Gesellschaft hat sich dann in den 90er Jahren des galoppierenden Kapitalismus nochmal extrem verändert. Also da war einfach gar kein Platz, um über die Vergangenheit nachzudenken. Und ich finde, diese Diagnose, die kann man wahrscheinlich auch in Europa einer Generation stellen, die diesen Systemwechsel von Planwirtschaft und Sozialismus zum Kapitalismus und zur Demokratie erlebt hat. Die Welt war dermaßen neu, da war so viel zu entdecken, so viele Herausforderungen, dass manche gar keine Zeit mehr hatten, um eigentlich die Wunden der Transformation zu verarzten. Und so sind heute einfach ziemlich hässliche Narben daraus geworden.
Und die Generation von Zhang Jiezhan kann möglicherweise durch Literatur die psychologische Struktur ihrer Eltern dann entschlüsseln oder zumindest versuchen, weil sie ja die Gefühle und Verhaltensweisen ihrer Eltern kennen. Echt spannend. Jetzt haben wir über Cocoon gesprochen, aber Cocoon ist ja gar nicht das aktuelle Buch, mit dem Zhang Jiezhan auf dem Internationalen Literaturfestival war. Ihr neues Buch, das heißt ja Schwanentage, im Englischen Woman Seated. Worum geht's da?
Das behandelt zwei ganz andere Themen, aber sehr große Themen des heutigen Chinas. Es geht einmal um Gendergerechtigkeit und um die ökonomische Schere. Die Hauptfigur ist das Kindermädchen Yu Ling. Sie arbeitet in der Familie von Superreichen und entscheidet sich eines Tages, den einzigen Sohn der Familie zu entführen und Lösegeld zu fordern. Aber dazu kommt es gar nicht, denn während der Entführung wird der Patriarch der Familie wegen Korruption verhaftet. Die Mutter flieht aus Angst vor möglichen juristischen Konsequenzen und Yu Ling, das Kindermädchen, das bleibt dann alleine zurück und muss sich auch noch um das Kind kümmern. Jiang Yuran hat mir im Interview mehr über den Stand von Millionen chinesischer Kindermädchen oder, wie sie es nennt, Nannies, erzählt.
The nannies, they're almost invisible in the big cities. We always say China is so efficient, but we forget how many works.
Die Kindermädchen sind in den großen Städten fast unsichtbar. Wir reden viel darüber, wie effizient China ist, aber wir vergessen dabei ihren Beitrag und ihre Aufopferung zu diesem Erfolg. Und wir vergessen oft die Menschen in diesen Dienstleistungsberufen. Die meisten Kindermädchen verlassen ihr Zuhause und leben bei den Arbeitgebern. Ihre eigenen Kinder sind da oft gerade einmal ein halbes oder zwei Jahre alt. Sie sehen ihre eigenen Kinder nur einmal im Jahr zum Frühjahrsfest. Sie sind also in der Kindheit ihrer eigenen Kinder abwesend. Das ist ganz normal.
So they were totally absent in their own children's childhood. That's very normal.
Sie sagt, das ist ganz normal und doch verändert es natürlich die chinesische Gesellschaft nachhaltig und sorgt einfach für Schmerz und ein neues Trauma für Millionen von Müttern und Kindern. Und genau diese unsichtbaren, oft verschwiegenen Probleme in der Gesellschaft legt die Autorin einfach frei. Sie sagte mir, bei Schwanentage lässt sie Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten miteinander in Dialog treten. So wie schon bei Cocoon die unterschiedlichen Generationen.
Du sagst, es geht auch um feministische Themen. Wie werden die behandelt?
Eben auf der Ebene dieser großen Ungleichheit der sozialen Klassen.
Me Too Movement also have a impact, very strong impact in China.
Die MeToo-Bewegung hat auch in China einen großen Einfluss. Viele männliche Celebrities haben ihre Macht und ihren Ruhm verloren. Aber gleichzeitig war dieser Einfluss auch begrenzt, weil es nicht das Leben der normalen Menschen betroffen hat. Glaubst du, ein normaler Mann hört auf, seine Frau zu schlagen wegen MeToo? Ich glaube nicht, da gibt es keinen Einfluss drauf. Auch die anderen gesellschaftlichen Normen haben sich nicht wirklich verändert. Der Status der meisten Frauen wie den Nannies hat sich bisher noch nicht verändert.
Most women like the nannies, have not been changed yet.
Zhang Zhuizhan hat internationale Preise für ihre Bücher gewonnen. Sie ist damit natürlich auch eine Art China-Erklärerin. Sieht sie sich denn selbst auch als so eine kulturelle Botschafterin?
Nein, ganz klar. Sie meint, sie sei nur eine von ganz, ganz vielen AutorInnen und wer China wirklich verstehen will, der oder diejenige sollte einfach Land und Menschen kennenlernen und viel andere Literatur lesen. Ich habe sie auch gefragt, welche aktuellen Entwicklungen sie eigentlich beobachtet in der chinesischen Literatur.
It's still too early to say that Chinese literature could find more lots of readers in the world literature, to be honest. But I think, like,
es ist noch zu früh zu glauben, dass chinesische Literatur mehr eine größere Leserschaft erschließen kann. Aber in unserem Gespräch sind dir Parallelen aufgefallen zwischen meinen Romanen und den westlichen Romanen und auch Ähnlichkeiten zwischen den Gesellschaften. Wir sollten also auch auf die Ähnlichkeiten der Qualität beider literarischer Welten schauen, anstatt nach den Unterschieden zu suchen. Ich denke, früher wurde in der chinesischen Literatur oft ein ländliches Leben porträtiert. Vielleicht suchte darum die westliche Leserschaft eher nach den Unterschieden zwischen dem chinesischen und dem westlichen Leben. Das ist definitiv vorbei. Jetzt sollten wir nach den Parallelen suchen zwischen den Kulturen. Ich glaube, das ist die Hoffnung der chinesischen Literatur.
We need to find the similarities between different cultures. And I think that's the hope of Chinese literature.
In dieser Aussage, da steckt ja eine subtile Kritik, die manche vielleicht auch als postkolonial interpretieren würden. Also das Ferne zu exotisieren der Literatur aus China, Afrika oder Südamerika, so etwas Naives, Ländliches, Einfaches zuzuschreiben.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, damit hat sie ja auch irgendwie recht. Es ist ja so, dass wir täglich Produkte aus China in den Händen halten. Aber kulturell wissen die meisten von uns ja sehr wenig über dieses riesige Land. Also wir können auf Anhieb, ich würde mal sagen, 10 bis 20 Bands, Schriftsteller, Regisseurinnen, Malerinnen aus den USA aufzählen, aber wahrscheinlich nur eine Handvoll aus China. Und ich wollte wissen, wie wir das eigentlich ändern können. Also chinesische Kultur und Kunst auf die Agenda bringen. Sie sagt, solche Festivals wie das Internationale Literaturfestival Berlin sind schon mal ein ziemlich guter Anfang, eben neue Stimmen aus China hörbar zu machen.
It's because it's really culture different from the Western culture.
Das liegt daran, dass es wirklich eine andere Kultur als die westliche ist. Du brauchst mehr Zeit, um die Kultur und die Tradition zu entdecken. Vielleicht kannst du erst einmal anfangen mit einer Band, einem Autoren, einem Film. Ich glaube, das ist wichtiger als eine Art allgemeiner Kulturführer und ein allgemeines Bild. Wir sollten mehr persönliche Perspektiven einnehmen und uns mit den Individuen in Kontakt bringen.
We should get more personal perspective and we should connect from individuals.
Also zum Beispiel reisen und sich ein eigenes Bild machen. Zum Schluss unseres Gesprächs wollte ich von Zhang Yuran wissen, ob es in der chinesischen Gesellschaft gerade auch Entwicklungen gibt, die ihr persönlich Hoffnung machen.
I think women get more chance to talk, to speak.
Frauen bekommen mehr Chancen zu sprechen, zu diskutieren. Das ist wirklich wichtig. Ich kann das bei meinen jungen Studentinnen beobachten. Ich kann die Hoffnung der jungen Generation sehen. Die Frauen haben ein anderes Verständnis von unserer Kultur und unserer Geschichte. Ich hoffe, das entwickelt sich noch in der Zukunft.
I really expect it happened in the future.
Und du warst ja knapp eine Woche da auf dem Internationalen Literaturfestival Mitte September in Berlin. Es gab insgesamt 2 Veranstaltungen mit Zhang Zhuizhan und auch dem chinesischen Autor Shuang Xue Tao. Konntest du da noch mehr erfahren über aktuelle Literatur aus China?
Ich habe mich auf dem ILB mit der Literaturkritikerin Katharina Borchert über neue Stimmen aus China unterhalten. Sie ist ja eine Expertin für Literatur aus Asien und hat auch den Abend im Haus der Berliner Festspiele mit Zhang Yuran und Shuang Xue Tao moderiert. Und ich wollte wissen, was für chinesische Literatur gibt es eigentlich bei uns auf dem deutschen Buchmarkt und wie lassen sich diese beiden AutorInnen dort einordnen?
Wenn man den Buchmarkt, den deutschen Buchmarkt anschaut und sich die chinesischen Übersetzungen da mal rauspickt, dann sieht man, dass eigentlich alles dabei ist, also von Klassiker bis hin zu Science Fiction. Aber insgesamt ist es nicht viel, was es in deutscher Übersetzung gibt. Also wenn man das mal ganz kurz chronologisch durchgibt, dann sieht man, dass einige Klassiker der chinesischen Literatur in den letzten Jahren neu übersetzt wurden. Außerdem gibt es einige ältere Autoren, die aber noch leben, die auf ganz stabile Weise ins Deutsche übersetzt werden. Also zum Beispiel zuletzt Yan Liangke und Sun Xue. Die werden auch beide immer im Zusammenhang mit dem Literaturnobelpreis erwähnt. Und dann gibt es eben einige, aber ganz, ganz wenige neue, junge Autorinnen und Autoren. Also viel zu wenig, finde ich. Und zu denen gehören Zhang Yueran und Shuang Xuetao. Und die beiden greifen ganz brennende Themen auf. Also sowas wie historische Traumata nach der Kulturrevolution, Korruption, Klassismus auch, Armut, Überwachung. Bei Shuang Xuetao mit einem leicht magisch-realistischen Einschlag. Und und wenn man darüber hinaus schaut, sieht man auch, dass es sehr viel Science-Fiction auf Deutsch gibt. Cixin Liu ist ein Bestseller-Autor. Also das reicht dann in die Zukunft hinaus.
Katharina Borchert bestätigt eigentlich das, was Zhang Yueran vorhin schon gesagt hat. In Westeuropa kennen wir eigentlich eher die chinesischen Klassiker und noch viel zu wenig diese neuen Stimmen der sozialen und historisch engagierten Literatur aus China. Katharina Borchert hat mir auch erklärt, warum Literatur aus China hier nicht so verbreitet ist wie zum Beispiel Literatur aus Japan oder aus Südkorea. Sie sagt, das hat historische, aber auch atmosphärische Gründe. Das Japanische ist bei uns doch am stärksten vertreten.
Das hat vor allen Dingen eine sehr, sehr lange Tradition in Deutschland. Also seit dem 19. Jahrhundert gibt es einen wissenschaftlichen und auch literarischen Austausch mit Japan. Das ist also ein sehr, sehr stabiles Fundament. Und dann kommt seit den 80er Jahren natürlich, kommen die ganzen Animes hinzu und jetzt auch die Mangas, die sehr beliebt sind. Und im Vergleich dazu war Korea immer ein bisschen hinten dran, war auch lange eine japanische Kolonie, also eher unprominent, könnte man sagen. Außerdem schrieben die Koreaner sehr lange Zeit extrem schwere sozialrealistische Literatur, also sehr viel über den Koreakrieg, sehr viel über die Teilung des Landes, die Diktatur. Und das konnte jetzt auf unserem Buchmarkt nicht so die Begeisterung hervorrufen. Das hat sich total geändert durch K-Pop. Also ich glaube, Korea hat viel von Japan gelernt. K-Pop kam dann und jetzt zuletzt natürlich auch der Literaturpreis für Hang Kang, also Korea holt auf. Und China schließlich als letztes dieser drei ostasiatischen Länder. Also China hat atmosphärisch und hat auch lange, aber hat auch immer noch atmosphärisch echt ein Problem, hat außerdem eine Tradition eines eher burlesken Erzählens. Also das ist sehr bäuerlich, das ist sehr witzig, turbulent und dann kommt dann aber auch noch der sozialistische Realismus hinzu. Also das sind Bücher, die bei uns einfach nicht gut gehen und nicht gut gingen. Und jetzt merkt man aber, der Ton verändert sich, der wird frischer, moderner, auch ehrlicher. Und deswegen erhoffe ich mir sehr, dass wir mehr lesen aus China.
Und was ist dein Fazit? Kannst du dich dem anschließen, was Katharina Borchert sagt?
Also auf jeden Fall finde ich es sehr nachvollziehbar, dass Japan durch eben Animes und Mangas einfach besser ankommt und Südkorea durch K-Pop und Netflix-Serien wie Squid Game einfach super präsent ist. Das weckt ein riesiges Interesse an der dortigen Popkultur. Aber die beiden Länder sind auch einfach dadurch, dass sie Demokratien sind, hier auch zugänglicher, gleichzeitig auch überschaubarer, leichter zu greifen. Und China ist einfach dieser Riese, vor dem ganz viele Menschen solch eine Ehrfurcht haben, die sich ja einfach schnell in so eine Art, ja, Berührungsangst übersetzt. Ich denke auch, dass sich das gerade ändert und auch irgendwie ändern muss, weil China seine Position in der Welt einfach kontinuierlich ausbaut und man um China einfach gar nicht mehr drumrum kommt. Und ich finde es auch alleine deshalb total praktisch, durch spannende, junge, engagierte Literatur wie die von Zhang Yueran das Land besser zu verstehen, weil sie eine moderne, urbane Innenansicht bietet. Und das ist jetzt echt nochmal lange her, was ich jetzt noch erzähle. Ich hole ein bisschen aus, aber im Abi, da hatte ich Geschichts-LK und da haben wir auch das neue China nach dem Zweiten Weltkrieg durchgenommen. Und darum sind so historische Ereignisse wie jetzt zum Beispiel der lange Marsch von Mao, der große Sprung nach vorn oder auch die Kulturrevolution Begriffe für mich, mit denen ich schon mal was anfangen kann. Und ich fand es jetzt beim Lesen von Zhang Yueran aber total spannend, so eine neue Perspektive, eine Reflexion aus heutiger Sicht darauf kennenzulernen. Also ich habe nach Schwanentagen von Zhang Yueran auf jeden Fall ganz viel Lust auf mehr bekommen.
So geht's mir auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank dir. Das war die zweite Folge des Böll Podcasts über neue Stimmen aus China und die Autorin Zhan Zhuizhan. Nächste Woche sprechen wir hier im Böll Podcast über Sicherheitspolitik. Meine Kollegin Bettina Ritter hat die außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung besucht. In diesem Jahr stand die unter dem Motto Reclaiming Peace, Freedom and Security in a Fragmented World. Sie wird also davon berichten, wie sich Frieden und Sicherheit in Anbetracht von Kriegen und Umbrüchen neu denken lassen und wie man auch die Deutungshoheit von den populistischen und autoritären Akteuren zurückgewinnen kann. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Mit mir, Łukasz Tomaszewski.
Und mein Name ist Emily Tumi. Tschüssi.
Ciao.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.